Genau, so kam das, dass wir da so aus dem, ja, diesem schrecklichen Desaster und diesem eigentlich vor dem Ausstehen dann wieder so eine neue Chance bekommen haben und Shift nochmal ganz neu aufbauen durften.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Schön, dass du diese Woche auch wieder mit dabei bist, wenn ich mich hier mit meinem Gast über das Thema Anfangen und die ersten Schritte und auch seinen Sprung ins kalte Wasser unterhalte. Es geht hier jeden Dienstag mit spannenden Leuten darum, wie sie es geschafft haben, ihre Ideen in die Umsetzung zu bekommen. Also falls du auch ein bisschen Probleme hast oder einfach auf der Suche nach Inspiration bist oder einfach spannende Geschichten hören möchtest von Menschen, die ihre Ideen umgesetzt haben, dann bist du hier genau richtig. Und ja, lass dich einfach mal von den Gründern verschiedener cooler Ideen und Startups inspirieren auf verschiedene Art und Weisen, wie sie ihre Unternehmen aufgebaut haben und auch noch aufbauen. Ich habe mich diese Woche mit Samuel Waldeck unterhalten, CEO von Shiftphones. Das hat mich sehr besonders, also hat mich besonders gefreut, da ich selber auch Besitzer eines Shiftphones bin. Schon bevor ich diesen Podcast gestartet habe, ist jetzt auch kein Deal oder sowas, Werbedeal mit Shiftphones. Ich selber bin überzeugter Kunde von Shiftphones. Das kommt dann Leute auch im Gespräch das ein oder andere Mal rüber. Ich habe mich damals vor allem wegen der Modularität für Shiftphones entschieden, da ich ein Handy hatte von einem großen Hersteller, was leider nach 2 Jahren dann auch wieder kaputt gegangen ist und die Reparatur wieder teurer gewesen wäre als ein neues Smartphone. Und da habe ich dann irgendwie Schlüssel gezogen und habe mich dann mal umgeguckt nach einem modularen und auch nachhaltig produzierten Handy und bin dabei Shiftphones fündig geworden. Das nur mal so als Vorab-Info. Also ich habe hier keinen Phone zur Verfügung gestellt bekommen. Ich bin überzeugter Shiftphone-Kunde. Mit Samuel habe ich mich natürlich dann sehr gefreut, mich mit ihm über die Art und Weise, wie sie das Unternehmen aufbauen und vor allem auch aufgebaut haben, zu unterhalten. Und wir sprechen unter anderem darüber, wie die Freundschaft zu einem chinesischen Praktikanten enorm wichtig für den Aufbau ihrer Produktion in China war. Ja, mit welchen Ideen der Bruder von Samuel Carsten, sein Mitbegründer, auch schon bei Apple und Google gepitcht hat und wie sie es geschafft haben, ohne Werbekampagnen, ohne Investoren, langsam aber sicher und ganz nachhaltig und gesund ihr Unternehmen Shiftphones wachsen zu lassen. Viel Spaß mit dem Interview und ich freue mich wieder, wie immer, über Feedback, entweder über Instagram, LinkedIn oder über eine kleine, aber feine Bewertung bei Apple Podcasts. Damit könnt ihr den Podcast hier aktuell am besten unterstützen. Falls ihr die Episode auch mal teilen wollt in euren sozialen Medien, LinkedIn oder Kaltes Wasser, markiert mich sehr gerne. Und dann gibt es einen Shoutout in den nächsten Shownotes, der nächsten Episode. Shoutout an dieser Stelle an Sveta Schö von Instagram, die das in der letzten Episode bereits gemacht hat, für die Episode mit den 3 Gründen, warum du mehr über deine Ideen sprechen solltest. Also, erzählt es ruhig weiter. Ihr kennt sicherlich jemanden, für den diese Folge auch spannend sein könnte. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dazu beitragt, dass noch mehr Menschen von diesem Podcast hören. Denn ich glaube, das sind echt super spannende Stories. Ist jedenfalls mein Eindruck immer. Und ich finde, die Stories sollten noch von viel mehr weiteren Menschen gehört werden. Das war es jetzt aber erstmal soweit. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ciao. Hallo Samuel, schön, dass du heute hier bist.
Hallo, ich grüße dich.
Ich bin gespannt auf deine Geschichten und die Reise, die ihr mit Shiftphone bisher hinter euch habt. Also Smartphone ist ja ein Gerät, was heutzutage ja eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Also ich kann mich erinnern an ein Video, was ich bei YouTube vor kurzem erst noch gesehen habe, von der Präsentation des ersten iPhones. Und da ging dann, als Steve Jobs so ein bisschen gezeigt hat, was das iPhone alles kann, großes Raunen durch die Masse, als er dann auch irgendwie Google Maps oder sowas zum Beispiel geöffnet hat. Und das war so ein richtig großer, ich sag mal, Umschwung was so das Telefon in der Hosentasche anging. Ich kann mich an mein erstes Handy erinnern, das war ein Nokia 3310, das war noch ein ganz anderes Handy. Kannst du dich noch an dein erstes Handy erinnern?
Ja, mein erstes Handy war auch ein Nokia, glaube ich, und das war, ich glaube, das 7110 oder so, oder hieß das auch 10, 71 irgendwas war das. Und das war, sah so ein bisschen aus wie das von Keanu Reeves bei Matrix. Das hatte so einen Slider, das ist unten so aufgefahren. Das sah ganz lustig aus.
Ja, und dann gab es ja irgendwann auch so Flipphones zwischendurch mal. Und letztendlich sind dann die Handys dann doch immer größer und größer geworden, nachdem sie erst irgendwie ein bisschen kleiner geworden sind. Und dann kam das Smartphone und dann wurden die Handys wieder größer. Also auf jeden Fall ein Gerät, was heutzutage aus dem Alltag gar nicht mehr wegzudenken ist, aber was noch gar nicht so lange, ich sag mal, am Markt ist. Und in den Entwicklungen ist es jetzt leider bei mir auch so, gab es einige Erfahrungen, die ich da dann habe machen dürfen, ne? Also sehr kurze Lebenszyklen, Akkus, die dann irgendwann auch nicht mehr so lange halten, Displays, die kaputt gehen und dann wird meistens auch ein neues Handy irgendwie sich angeschafft. Und ihr habt mit eurer Idee jetzt mit dem Shift-Phone, wollt ihr da so ein bisschen eine andere Alternative anbieten? Wann war so die erste Idee, die bei euch gekeimt hat, von dir und deinem Bruder Carsten? Ihr habt ja Shift-Phone gemeinsam gegründet mit eurem Vater, also richtiges Familienunternehmen. Wo kam es zum ersten Mal, so dass ihr vielleicht am Abendessentisch irgendwie drüber geredet habt, hey, eigentlich müsste doch mal jemand ja sowas wie das Shift-Phone entwickeln?
Ja, die Idee bei uns ist schon ganz alt. Tatsächlich von 1992, also längst bevor es Smartphones gab, war es so, dass der Carsten schon die Idee hatte, dass es so digitale Devices mal geben müsste mit so Touch-Oberflächen und hat dann auch schon Zeichnungen angefertigt und so. Das war kurz nach seinem Abitur. Und damals war in die Richtung halt noch gar nicht wirklich zu denken, weil es gab, es gab noch nicht mal das Internet so richtig. Ne? Es gab noch BTX, so die Vorform des Internets und so die ersten Webseiten entstanden und so. Das war alles noch ganz, ganz frisch. Und wenn der Carsten Leuten davon erzählt hat, von der Idee, waren die total überfordert. Die konnten sich das gar nicht vorstellen. Und dann ruhte das auch so ein bisschen eine ganze Weile und haben immer wieder auch so geträumt und Carsten hat dann irgendwann Kommunikationsdesign studiert und hat am Ende seines Studiums das Diplom ausgerichtet auf eine Oberfläche für solche digitalen Endgeräte. Das war dann schon 1998, 99, also ein paar Schritte weiter, ein paar Jährchen weiter und eigentlich ging es im Kern dieses Diploms halt um diese Visualisierung von großen Datenmengen. Aber so ein Abfallprodukt, das war dann tatsächlich das Design schon von solchen digitalen Endgeräten, die der Carsten damals auch schon iPhone und iPad genannt hat. Also viele, viele Jahre bevor Steve Jobs dann auf der Bühne stand und die Geräte tatsächlich präsentiert hat. Nach dem Diplom war es so, dass ganz, ganz viele Unternehmen großes Interesse an der Idee hatten. Also es war einmal so, dass die Präsentation des Diploms, die durfte nicht öffentlich stattfinden, wie das normalerweise ist in der Uni, sondern man musste dann ein NDA unterzeichnen, wenn man dann reingegangen ist. Und der Carsten hatte aber ein paar Unternehmen vorher um Sponsoring gefragt für bestimmte Komponenten, technische Dinge, die er brauchte. Das eine war Wacom. Weiß nicht, ob du die noch kennst. Die machen so Grafiktabletts. Eigentlich das, was mittlerweile ja jedes Touch-Display kann, haben die damals entworfen. Das waren aber so Grafiktabletts, wo man mit Stift dann auf so ein Tablett zeichnen konnte und sich das Signal dann auf das Display übertragen hat. Und damit konnte man eben so tun, als würde man direkt auf dem Bildschirm zeichnen. Und die hatten damals das erste 15-Zoll Farbdisplay entworfen, was eine Stifteingabe hatte, eine direkte. Also so eine Art Touch-Display. Das war noch so ein richtig großer Klopper. Der war so 15 Zentimeter, 10 Zentimeter hoch ungefähr, obwohl schon LCD-Panel drin war. und war insgesamt sehr klobig, aber es war so das, was dem am nächsten kam. Und bei Apple hat er auch angefragt wegen der Software, die er damals genutzt hatte, um das Ganze zu visualisieren. Und die waren auch super interessiert, das dann mal zu eine Präsentation zu bekommen, was der Carsten da so umgesetzt hatte. Das hat Carsten dann auch gemacht, war bei Apple Deutschland Team das vorgestellt und die waren total begeistert. Sie haben gesagt, jeder muss das unbedingt in den USA vorstellen. Und haben ihm dann so ein Art Stipendium gegeben. Er konnte dann eine ganze Zeit lang im Silicon Valley sein bei Apple. Austragungsort war so ein bisschen die Developer Conference von Apple. Und dort durfte er die Idee dann auch bei Apple pitchen, denen das vorstellen. Das hat er auch gemacht. Allerdings waren die total, die konnten sich das überhaupt nicht vorstellen. Die haben gesagt, was, mobile Geräte? Nee, das alles, das ist tot. Die hatten gerade den Newton, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Das ist so ein Palm-Vorgänger. Den hatten die gerade eingestampft, weil das ein Mega-Flop gewesen ist. Und haben gesagt, nee, Mobile-Bereich ist tot. Wir konzentrieren uns auf die iBooks, also Laptops, die MacBook-Vorgänger sozusagen, auf die Laptops, so der andere Mobile-Bereich, der ist tot. Und der Carsten war sehr frustriert, dass irgendwie da niemand war, der so diese Idee mittragen konnte. Steve Jobs war jetzt bei der Präsentation nicht dabei, das waren halt irgendwelche anderen Mitarbeitenden, die dabei waren. Und dann hat der Carsten aber durch Zufall jemanden kennengelernt, der bei Apple ein recht ranghoher Mitarbeiter ist. Und das hat sich dann rausgestellt, dass er sogar während der Zeit, wo er im Silicon Valley war, bei dem zu Hause wohnen durfte, weil der Carsten als quasi Student noch natürlich auch keine Kohle hatte, da irgendwie im Hotel zu wohnen, damals schon relativ teuer, und hat dann einfach im Mietwagen gepennt. Und als der das rausgekriegt hat, hat er gesagt, nee, du kannst bei uns im Garten schlafen und so. Also die haben so einen Trailer im Garten stehen, so einen riesengroßen Airstream-Trailer. Genau, und so kam das, dass er dann gesagt hat, die haben sich dann abends nach Feierabend dann oft noch irgendwie im Garten unterhalten und Carsten hat von der Idee erzählt und er hat gesagt, das wäre total gut, wenn du das nochmal lernst zu pitchen, das vielleicht nochmal auf die wichtigen Punkte so zu reduzieren, sich nicht in Details zu verlieren und das Ganze auch auf Englisch gut zu pitchen und hat ihn dann so ein bisschen trainiert und ihn dann auch mit den richtigen Leuten zusammengebracht. Und das war dem Carsten damals ein total großes Anliegen, weil Apple ging es total schlecht. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber Apple war damals kurz vorm Aus. Also die hatten noch so 2 Monate ungefähr Cashflow, um tatsächlich als Unternehmen zu überleben. Es war alles kurz nachdem Steve Jobs wieder im Unternehmen war. Der war ja zwischenzeitlich mal rausgekickt worden. Und deshalb, weil der Carsten auch so ein Apple-Fanboy war, war das so, dass, oder wir beide das eigentlich immer waren. Und für uns war Windows immer so die Bösen und Apple waren die Guten, die Innovativen, die halt so kreative Leute auch gefördert haben und so. Mit denen konnten wir uns gut identifizieren. Und Carsten hat gesagt, wenn die Idee irgendwo gut aufgehoben ist, dann da. Genau. Und dann hörte der Carsten erstmal lange Zeit gar nichts und von dem Projekt und hat dann auch beruflich sich in andere Bereiche auch orientiert, hatte dann an der Uni gearbeitet, hat dann dort in Darmstadt den Bereich Media System Design so ein bisschen mit aufgebaut und so, dass er auch gut beschäftigt war, um dann nicht zu viel an dieses Projekt zu denken und hatte sich dann später selbstständig gemacht mit der Oberfläche, die er entworfen hatte. Ich war zu der Zeit noch im Studium und habe mich dann auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Ein bisschen anderer Schwerpunkt, aber ähnlich.
Du hast ja Mediengestaltung studiert, ne? Richtig?
Ich habe Mediengestaltung in Köln studiert, genau, an der Kunsthochschule für Medien.
Okay, das heißt, du hast auch immer wieder ab und zu über Carsten von der Idee immer wieder auch wieder gehört. Und
ja, klar, wir haben uns immer wieder ausgetauscht. Ja, genau. Also wir haben immer wieder auch oft, wenn wir zusammen waren, wir sind so Menschen, wir träumen total gern von Sachen und haben uns dann bestimmte Dinge vorgestellt. Also damals, gehen wir nochmal kurz zurück, bevor es dann Smartphones gab, haben wir uns mal wieder überlegt, wie cool das wäre, wenn man, also die Oberfläche, die Carsten entworfen hat, die auch so ein Geospace, so nannte er das, also sowas wie Google Maps im Grunde genommen, wo du von oben auf die Weltkarte gehen kannst und die Weltkarte eigentlich dein Informationsbrowser ist, sozusagen. Tatsächlich sind wir schon in ganz, ganz viele Details gegangen. Er hatte die Idee auch mal bei Google vorgestellt, das ist auch ganz interessant, hier in Deutschland bei dem Team. Das war damals aber schon da, wo Google dann schon so die ersten Erdoberflächenvisualisierungen gemacht hat und dann auch schon so ganz rudimentär diese Maps-Funktionalitäten da waren. Und da hat der Carsten mal gezeigt, wie er sich das visuell vorstellen würde, damit das ein bisschen schöner aussieht und damit es auch mit mehr Informationen funktioniert. Aber damals hat man auch bei Google da haben die so ein bisschen so gesagt, naja, hier, wir machen das schon und so. Dann gab es zwischenzeitlich so ein bisschen eine Zeit, wo es in die Richtung nicht so weiterging. Carsten und ich sind so auch beruflich unsere Wege gegangen. Ich war dann bei einem Unternehmen angestellt. Carsten hatte auch unterschiedliche Bereiche, in denen er dann so fest angestellt war. Und eigentlich,
wann war das so, jahreszahltechnisch?
Das war so um 2010 dann schon. Okay. Also das nach dem Studium, ich war 2005 im Studium fertig. Carsten war eher so im Rhein-Main-Gebiet. Ich bin wieder zurückgezogen hier nach Nordhessen. Und jeder hat sich da so sein berufliches Ding gesucht. Carsten hatte zwischenzeitlich eben auch eine Firma gegründet. Die ist dann leider 2009 so im Zuge der Wirtschaftskrise damals insolvent gegangen, was gut war letzten Endes. Also sind wir eigentlich dankbar für, weil da viele falsche Entscheidungen getroffen wurden. Und dann war es ungefähr 2011, 2012, dass der Carsten wieder hier nach Nordhessen zurückkam, weil unser Nachbarhaus, das ist so ein ganz, ich wohne so im alten Fachwerkhaus, das Nachbarhaus sollte verkauft werden, war aber schon sehr baufällig und der Carsten hat gesagt, das kriegt man so günstig, ich kaufe das jetzt einfach mal und dann ziehe ich wieder hoch und dann waren wir halt Nachbarn und hatten mehr Zeit gemeinsam und Carsten hatte dann die Idee, einen mobilen Kamerakran zu entwerfen.
Okay.
Damals war es so, dass so die ersten Full-HD-Kameras, Spiegelreflexkameras auf den Markt kamen und es gab diese Riesenkamerakräne, aber nichts, was man mal so mobil mitnehmen konnte, was man als ein- oder zwei-Mann-Team gut bedienen konnte.
Also was für unterwegs, er ist nicht was für Studio, ja, genau.
Nicht für Studio. Genau. Ja, genau. Ja, sondern wirklich für unterwegs, so für was so in den Golfkofferraum passt und praktikabel ist. Und durch die nicht so guten Erfahrungen, die der Carsten mit Gründungen mit großen Investoren gemacht hat, und so haben wir gedacht, vielleicht kann man das ja irgendwie anders lösen. Dann kam Crowdfunding auf. Es gab das ja schon ein bisschen länger im amerikanischen Markt. Hier war es dann so, dass 2012 die Crowdfunding-Plattform StartNext, also die erste deutsche Crowdfunding-Plattform, aufkam. Und da haben wir gedacht, das können wir einfach mal probieren. Es schadet ja nichts, wir können ja ein Video machen, es ist ein Prototyp, der war gebastelt, wir können das einfach mal zeigen und wenn Leute die Idee cool finden, dann bauen wir halt so ein paar in der Garage für die Leute.
Ja. Und du warst zu der Zeit noch in einem Job und Carsten war
ja, beide. Quasi, beide noch in einem Job. Ja.
Okay.
Genau. Ich hatte dann irgendwann ich habe erst in einer Hilfsorganisation gearbeitet, in der PR-Abteilung, habe dort die Fundraising-Kampagnen gemacht und mitgestaltet. Und der Carsten war dann zu der Zeit in einem Unternehmen, die eine Jobsuchmaschine gemacht haben und hat da auch die Softwareentwicklung und da das Design auch gemacht. Und so. Ja, und eigentlich waren wir auch mit den Jobs total zufrieden. Wir hatten angenehme Chefs, wir hatten angenehme Kolleginnen und Kollegen. So, das war fühlte sich ganz gut an. Carsten konnte viel im Homeoffice arbeiten, weil der Arbeitgeber im Rhein-Main-Gebiet auch war. Er durfte aber 3 oder 4 Tage die Woche dann hier sein, musste nur einen Tag runter. Und das passte eigentlich soweit alles. Und ich war dann bei einem Unternehmen, wo ich einen 28-Stunden-Job hatte, bekam das gleiche Geld wie vorher in der Hilfsorganisation für 40 Stunden und hatte total viel Zeit dadurch.
Okay.
Und das war auch eine gute Grundlage so für Shift, dass wir eigentlich ganz gute Jobs hatten, die uns versorgt haben. Und dann kam dieses Kameraprojekt oder Kamerakranprojekt und es ging halt irgendwie durch die Decke und wir mussten dann doch das produzieren lassen und mussten so mit der Lieferkette auseinandersetzen und haben auch einen coolen Produzenten gefunden, der in den Philippinen produziert hat und so, das war irgendwie total spannend, so ein eigenes Produkt zu realisieren und dann auch zu sehen, dass es irgendwie gut bei der Crowd ankommt, im Crowdfunding, und sich irgendwie so eine Community um dieses Produkt auch bildete. Und haben dann, kam auch so die Rückfrage aus der Community, was soll es denn als nächstes geben?
Okay.
Wir haben überlegt, was eigentlich noch cool wäre, wäre so ein schönes Referenzmonitor, wenn die Kamera auf dem Kran ist, mit der mich die Kamera so bedienen kann, wo ich das Bild beurteilen kann, die Schärfe noch ein bisschen ziehen kann. Das war so der Gedanke. Und wir haben aber auch gesagt, wir wollen gerne nicht so ein Technikprodukt bauen, was irgendwie so verklebt ist und wo du an nichts drankommst. Und das soll irgendwie universell sein, haben wir gedacht. Man sollte viele Nutzungsmöglichkeiten haben. Und je konsequenter wir diesen Gedanken gedacht haben, umso näher kamen wir eigentlich einem Tablet. Weil man braucht ja ein Display, man braucht eine Konnektivität, dadurch braucht man einen Prozessor, man benötigt ein Betriebssystem da drauf, Bluetooth, WLAN, das sind alles Dinge, die eigentlich ein Tablet ausmachen.
Und gab es da zu der Zeit schon, war da das Tablet auch schon, das iPad auch schon dann sozusagen, ist Apple da auch schon dann mittlerweile so weit gewesen, dass sie gesagt
haben? Ja, ja, natürlich, okay. Genau, ja, ja. Das, die gab es schon und das war dann auch die Fragestellung, warum müssen wir denn jetzt ein Tablet bauen? Es gibt ja schon von Apple und von Samsung und von allen möglichen Herstellern gibt es Tablets. Und dann haben wir aber auch gemerkt, so diese Technologie wird immer verschlossener, immer verklebter. Und ich kann nicht mal mehr den Akku selber tauschen. Ich hatte damals mein altes Telefon, Smartphone an meine Frau geschenkt und der war es aus Versehen runtergefallen. Dann habe ich das reparieren wollen. Und es hat auch alles so weit geklappt bis zur letzten Schraube. Und als ich die reingeschraubt habe, musste ich feststellen, dass die einen halben Millimeter länger war als die Schraube, die vorgesehen war an diesem Platz. Und ich habe damit die Hauptplatine durchbohrt, die da drunter lag, also den Halbleiter der Hauptplatine. Und das Gerät hat dann nichts mehr angezeigt. Und ich habe gedacht, das sind doch alles Designfehler. Wenn ich ein Gerät baue, in dem ich bei der Reparatur die Schräubchen sortieren muss und mit dem bloßen Auge nicht mehr erkenne, welche Schraube wohin hinkommt.
Also es war schon eine Schraube, die auch in dem Handy vorher war. Das war nur halt die falsche Schraube am falschen Ort. Die
falsche Stelle, okay. Genau. Ja. Genau. Und dann brauchte man auch irgendwelche Spezialwerkzeuge, um das aufzubekommen. Da musste man mit Heißluftföhn irgendwie das auffüllen, weil das so verklebt war und so. Da haben wir gedacht, das muss irgendwie besser gehen.
Ja.
Und das wäre doch total gut auch für die Langlebigkeit solcher Geräte, weil wenn Kunden die Geräte reparieren können, dann nutzen sie die doch auch viel länger. Und zwar zu der Zeit auch schon so, dass man gemerkt hat, so diese krasse Innovationskurve, die Smartphones so am Anfang hingelegt haben, die glättet sich so ein bisschen. Also natürlich gibt es immer noch Verbesserungen, mehr Speicher, eine bessere Kamera, längere Akkulaufzeiten und so Geschichten. Aber eigentlich nimmt diese Innovationskurve ab und die Geräte könnten viel länger genutzt werden, als das so der Fall ist.
Ja, vor allem in der letzten Zeit habe ich auch tatsächlich das Gefühl, es geht eigentlich immer nur um eine bessere Kamera und dann kann man noch ein bisschen mehr Speicher. Wobei der Speicher, den es aktuell so gibt, der reicht meistens auch aus, wenn man mal einmal im Jahr die Fotos auch mal runterholt. Oder die sind ja in der Cloud gespeichert mittlerweile dann. Okay, und da habt ihr dann für euch gedacht, da würde es eigentlich Sinn machen, wenn es was gibt, was man ganz einfach auch nochmal selber reparieren kann.
Ja, genau. Und wir haben uns dann in dieser ganzen Entwicklungsarbeit, wir haben einen sehr guten Freund von uns, der lebt in China. Und mit dem haben wir schon einige Projekte auch realisiert, so kleine Produktideen. Den kennen wir schon seit 2003, glaube ich, ja.
Ja.
Und zwar haben wir mit dem so iSaver gemacht. Das sind so, ja, ich zeig's dir mal, das sind so Mikrofasertücher. Das hier ist so einer der ersten Varianten noch.
Ja.
So ganz, die ist auch so ein bisschen schmutzig, weil ich das immer zum Saubermachen nutze. Aber was uns als Gestalter mal genervt hat, dass man oft einen dreckigen Screen hat und du willst ein Bild retuschieren und dann hast du aber so ein so Schmierer drauf und du kannst nicht wirklich sehen, ob das jetzt am Display liegt oder an dem Foto selber. Und da gab es irgendwie nichts Schönes. Da gab es halt so, es gab so Mikrofasertücher im Aldi, die waren so grell blau und grün und hatten so ganz dicke Nähte und so. Und dann haben wir gedacht, vielleicht kriegen wir irgendwie was hin, was auch so schön aussieht auf einem Rechner, dass man sich auch reinlegen will, dass sich auch die Tastatur, die bildet sich manchmal so auf dem, dem Display ab. Vielleicht kennst du das, wenn es aneinander liegt, dann hat man so diese Fett-Touche vom Keyboard so am Screen abgebildet. Und das hat das auch behoben quasi. Und dann haben wir die neuere Version, die hat dann so eine, kann ich dir gerade mal hier zeigen, die hat so eine beschichtete Rückseite. Das ist jetzt die Rückseite, hier sind auch so Keyboard-Shortcuts drauf, die Vorderseite ist Mikrofaser und da kann man die eine Seite zum Reinigen nehmen und wenn man das auf die glatte Seite legt, dann hat man da gleichzeitig so ein Mauspad. Mit dem Jackie hatten wir dieses Produkt umgesetzt, weil er damals 2003 der Einzige war, der Englisch konnte, wir in China waren. So aus der Firma, wir waren auf einer Messe und er war eigentlich auf der gesamten Messe der Einzige, der Englisch konnte. Damals noch blutjung, also noch gerade Anfang Studium. Und sein Chef, wo er im Praktikum war gerade, hat dann gesagt, hier, mach du das Projekt, das sind eh so kleine Mengen, das interessiert uns eigentlich nicht. Das ist für dich zum Üben. Und daraus ist eine total gute Freundschaft entstanden. Und ich erinnere mich an viele schöne Besuche in China. Ich war bei Jackies Diplomfeier mit dabei, als er seinen Abschluss gerade hatte, auch sehr spannendes Erlebnis gewesen, so ein kompletter Kulturschock eigentlich. Und so dann bei der Hochzeit, beim ersten Kind und so weiter, so ganz viele Lebensstationen, die wir miteinander geteilt haben.
Eine gute Beziehung, die sich da aufgebaut hat.
Ja, genau. Mhm. Ja. Und wir auch einfach gemerkt haben, wir sind schon so viel durch dick und dünn gegangen, so wir können uns auch einfach vertrauen. Und mit dem Jackie haben wir dann nach Partnern gesucht. Der hat in den Jahren natürlich auch ein super gutes Netzwerk aufgebaut an Zulieferern und so weiter. Und haben dann einen Partner gefunden gehabt, mit dem wir das hätten realisieren können, waren dann schon in der Prototypenphase und waren dann kurz vor der Finalisierung und der Serienproduktion.
Von diesem Tablet?
Von dem Tablet, genau. Das war das Shift 7, haben wir das genannt. Die Zahl steht bei uns immer für die Zollgröße des Displays. Und war das erste Shift-Produkt, das richtige. Dann kurz nach dieser, in dem letzten Besuch, wo der Carsten in China war und diesen Prototypen abnehmen wollte und das Go für die Serienproduktion geben wollte, ist uns dieser Partner weggebrochen.
Okay.
Der hat einfach gesagt, nee, die Idee mit dem entnehmbaren Akku und das so reparierbar zu machen, das wäre nichts. Und er hätte jetzt auch einen viel größeren Kunde, für den er was produzieren würde. Und das würde ihm jetzt gerade nicht in den Kram passen.
Was hat das mit euch gemacht?
Und das war natürlich sehr frustrierend. Also das war, weil wir wussten, wir haben jetzt schon einen Großteil der Summen, die wir für die Entwicklung brauchten, investiert. Und wir können jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Wir müssen jetzt Geld aufnehmen und dann zahlen wir die Leute im Crowdfunding aus. Anders können wir das nicht lösen. Weil viele von den Leuten im Crowdfunding waren natürlich auch Freunde und Bekannte, ne, die gesagt haben, ja klar, support ich und haben Geld gegeben. Wir haben gesagt, wir können jetzt nicht sagen, ja Pustekuchen. Dann verlieren wir zu viel Vertrauen und das ist es uns nicht wert.
Ja. Wie seid ihr dann vorgegangen, nachdem ihr euch einmal kurz geschüttelt habt?
Ja, das war dann noch in dem Moment, der Carsten hat mir dann erst im Nachhinein davon erzählt, war es so, dass er zurückgegangen ist von der Produktionsfirma. Das war in Shenzhen, also das ist mittlerweile, ich glaube, irgendwas zwischen 15 und 19 Millionen Einwohner oder so. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber
so eine kleinere chinesische Stadt.
Eine kleinere, ja, genau. War ursprünglich mal so ein Fischerdörfchen und da hat sich dann halt diese riesen Produktionsstätte draus ergeben. Und waren auf dem Weg zurück zum Hotel, er und der Jackie, super frustriert. Und der Carsten hat gedacht, was mache ich jetzt? So, das soll's nicht sein. So, Universum, was ist das jetzt für ein Wink?
Ja.
Und hat dann irgendwie gebetet, hat gesagt, jetzt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Hat so ein Stoßgebet geschickt, hat gesagt, hier, wenn da jemand ist, ich fände das schon gut, wenn es irgendwie Shift geben würde. Und ich finde die Idee auch irgendwie eigentlich total wichtig, dass wir sowas realisieren können. sagt, ja, wenn es da irgendwie jemand hört, dann bitte mach irgendwas.
Ja, ja. Und da wart ihr beide auch noch im Job, ne? Ihr hattet beide noch eure beiden.
Wir waren noch beide im Job, ja. Okay. Wir waren beide noch im Job. Deshalb war ich auch nicht mit in China. Dadurch, dass Carsten immer mal flexibler war, konnte er besser verreisen als ich.
Ja.
Und ich habe dann mehr so hier vor Ort die Stellung gehalten und Carsten hat dann eher so die Reisen und die Entwicklungsarbeiten gemacht. Und dann kam ein Typ auf sie zu, also wirklich eine Minute oder keine Minute später, kam ein Typ auf sie zu und er kannte den Jackie. Meinte, hey, bist du nicht der Jackie? Also Jackie hat natürlich einen anderen chinesischen Namen, die dürfen sich ja so einen westlichen Namen aussuchen. Und er kannte ihn und sagt, hier, du, erkennst du mich auch? Und der Jackie überlegt und meinte, hey, wir waren doch in der Grundschule früher mal zusammen. Mhm. Und er sagt, ja, genau. Und die kommen aus einem ganz anderen Bereich aus China, also eher so aus dem nördlichen Bereich, Shenzhen ist ja recht weit im Süden. Jackie wohnt mittlerweile in Hangzhou, was auch nochmal eine ganze Ecke von Shenzhen entfernt ist. Dann sagt er, was macht ihr denn hier? Warum seid ihr denn hier? Und so. Und dann erzählt der Jackie das. Und dann sagt er, ach, weißt du was, ich arbeite bei einem Displayhersteller für Smartphones. Mhm. Ich kann mal meinen Chef fragen, ob ich irgendwie freikriege und dann fahren wir mal los und dann könnte ich euch mal bekannt machen mit den Unternehmen, wo ich mir vorstellen könnte, dass das passen könnte.
Okay, das ist schon ein krasser Zufall.
Total krasser Zufall. Und auch in China spontan freizukriegen ist super unüblich. Mhm. Also die haben ja immer zu Chinese New Year, das kennt ihr auch seit Corona, auch hier im Westen viele. Da haben die frei in Chinese New Year und dann an bestimmten Feiertagen, die festgelegt sind. Aber so spontan nochmal freizukriegen ist eigentlich ziemlich unüblich. Mhm. Aber er hat dann frei bekommen, die sind losgefahren und tatsächlich die erste Firma, wo sie an die Tür klopfen, merkt der Carsten schon, oh, hier, das ist irgendwie innovativer. Mhm. Das könnte vielleicht passen. Der Firmengründer und Inhaber war jünger als der Carsten sogar ein bisschen und wollte gerade so dieses Unternehmen auch so ein bisschen innovativer ausrichten, nochmal innovativere Produkte dazu bekommen. Dann hat der Carsten es gezeigt und hat er gesagt, ja, doch, das könnten wir machen, das würden wir hinkriegen. Aber ich habe den Eindruck, du hast noch viel mehr Ideen. Und dann hat er gesagt, wollen wir nicht einfach mal nochmal das alles mal zur Seite legen und überlegen, was wir so, wie wir es so richtig machen könnten. Mhm. So. Und dann hat der Carsten angefangen zu erzählen und hat von dem Thema Reparierbarkeit nochmal und in welchem Detail, wie er sich das vorstellt und so weiter. Er hat die Designs gezeigt, die er sich vorstellt, weil wir vorher auch mit vielen Kompromissen arbeiten mussten, weil wir auch auf Platinen zurückgreifen mussten, die es auf dem Markt gab. Wir hatten ja nicht die Kohle, um eigene Platinen zu designen und herstellen zu lassen. So. Hat dann auch von dem Fairness-Gedanken erzählt, so von dem, was uns eigentlich auch wichtig ist im Leben, so Nachhaltigkeit und Umgang mit den Mitarbeitenden und so. Und dann hat er
was gesagt, in China jetzt auch noch nicht so gang und gäbe.
Genau. Und damals vor allen Dingen, wenn wir jetzt 2013, 2014, war das ja noch mehr undenkbar, als es heute schon problematisch ist. Dann hat er sich tatsächlich auf diese Ideen mit eingelassen und hat gesagt, weißt du was, wenn ich die Produkte hier im asiatischen Markt vertreiben darf, dann würde ich die kompletten Entwicklungskosten übernehmen. Mhm. Und dann hat der Carsten gesagt, das wäre ein ziemlich cooler Deal, weil wir hatten ja unser Entwicklungsbudget schon verpulvert. Ja. Und wussten auch sowieso, wir werden im asiatischen Markt, das interessiert uns jetzt nicht so sehr. Mhm. Und es waren auch noch so, die Geräte, die waren immer noch so ein bisschen, die waren noch teilmodular, die waren noch nicht vollmodular, das waren immer noch so ein bisschen Kompromissgeräte, weil wir wussten, wir können das in den ersten Schritten noch nicht so realisieren, wie wir es uns genau vorstellen. Mhm. Und genau, so kam das, dass wir da so aus dem, diesem schrecklichen Desaster und diesem eigentlich vor dem Ausstehen, dann wieder so eine neue Chance bekommen haben und Shift nochmal ganz neu aufbauen durften.
Ja, also eigentlich einen Schritt zurück und drei nach vorne.
Ja, genau. So kann man das ganz gut beschreiben. Und mit dem neuen Partner haben wir dann mit der NGO Taos in China, das ist eine Arbeitsrechtsorganisation in China, den konnten wir dann Audits dort machen. Mhm. Und so unsere ersten Erfahrungen quasi sammeln. Mhm. Was bedeutet es, Smartphones zu bauen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch diesen Gedanken der Fairness irgendwie in diese Lieferkette zu bringen.
Mhm. Ja, jetzt, nachdem ich dir so eine ganze Weile zugehört habe, ihr habt schon einige Ideen auch schon mal gestartet, ne? Gerade mit dem Mikrofasertuch und so weiter und so fort, habt schon erste Erfahrungen gesammelt mit so Unternehmensgründungen. Carsten hat schon auch sehr viel in dem Bereich Tech-Entwicklung Erfahrungen gesammelt. Ihr hattet einen super Kontakt nach China, über den dann ja auch per Zufall dann ein richtig guter Kontakt entstanden ist zu einem super Partner von euch. Ich weiß, du fährst ja ganz gerne auch Mountainbike und bist vor kurzem auf ein E-Mountainbike umgestiegen. Dadurch hat man dann nochmal ein bisschen mehr Schub. Was war so im Rückblick jetzt in dieser Anfangsphase für euch auch dieser Switch zu einem E-Bike sozusagen? Das war der E-Motor, der dann letztendlich dafür gesorgt hat, dass es mit Shift dann auch wirklich losging.
Ja, also bis dahin war das noch alles ziemlich doll gestrampelt, also ohne E, weil das tatsächlich das Nebenjob, alles zu realisieren, war schon extrem viel Arbeit. Der Carsten hat da unglaublich viel investiert, wofür ich sehr, sehr dankbar bin.
Investiert in Form von Zeit und Geld.
Von Zeit und Kraft und Geld. So auch Motivation. Ich glaube, hätte ich das alleine realisiert, hätte ich oder realisieren müssen, hätte ich aufgegeben irgendwo. Und ich glaube, wir haben uns da gegenseitig immer ganz gut den Rücken gestärkt. Natürlich ist das auch so, dass man zwischen Brüdern auch mal bei so einem Projekt, gerade da, wo es eng wird, auch mal unterschiedlicher Meinung ist. Aber auch da haben wir gemerkt, wir funktionieren gut zusammen und auch in so krassen Stresssituationen können wir uns immer wieder gegenseitig gut ausrichten, dass wir so das Wesentliche im Blick haben und uns auch irgendwie Mut zu sprechen.
Wie macht ihr das dann? Passiert das dann direkt schon innerhalb von einer Stunde oder ist das dann so, mal nach einer Woche kommt man nochmal zusammen und sagt, okay, ich habe nochmal drüber nachgedacht.
Ja, also bei uns ist es nicht so, dass also Sachen, wir, bei uns ist es ganz, ganz, nee, eigentlich habe ich das noch nie erlebt, dass Dinge bei uns lange gären, was so diese Kommunikation miteinander angeht. Das kennt man ja manchmal mit manchen Bekannten, dann ist man verstritten oder man ist unterschiedlicher Meinung und dann ist man auch erstmal, hat man nichts mehr miteinander zu tun. Und das ist bei Carsten mir eigentlich noch nie so gewesen, sondern wir finden eigentlich immer recht schnell wieder zusammen, weil wir uns irgendwann das auch mal versprochen haben. Wir haben gesagt, lass uns immer gesprächsbereit sein und lass uns immer ein gewisses Maß an Vertrauen behalten, so dass wir nicht, vielleicht kennst du das, wenn man einen Konflikt hat und irgendwann sagt man, nee, der Person vertraue ich einfach nicht mehr. So, und wir haben gesagt, lass uns es nie weit so weit kommen lassen, dass wir das Vertrauen zueinander verlieren. Und ich glaube, da hilft es tatsächlich, dass wir Brüder sind, dass wir schon viel, viel Zeit gemeinsam hatten und auch wir einfach ganz viel erlebt haben gemeinsam, worauf unser Vertrauen auch so beruhen kann. Ja, das hilft sehr und ich weiß auch, der Carsten, und das weiß der Carsten auch von mir, wir sind beides Menschen. Ich formulier das mal so, wir haben so einen Macht-Geld-Abperleffekt. So ein bisschen kann man sich vorstellen wie bei den Hobbits, die dann auserwählt wurden, diesen Ring zu tragen, weil gemerkt wurde, hey, alle anderen Spezies, die sind so geil auf diesen Ring und auf diese Macht, die der ausstrahlt. Und bei uns ist es so, dass Macht und Geld eigentlich uns fast gar nicht interessieren. Also natürlich braucht man Geld, um leben zu können. Und natürlich ist es schön, wenn man auch einen gewissen Einfluss in seinem Umfeld hat und man nicht egal ist bei den Menschen um einen rum. Aber alles, was darüber hinausgeht, merken wir, ist für uns eigentlich sehr irrelevant. Also ich bräuchte nie ein besonders großes Auto als Statussymbol oder ich bräuchte nie ein besonders tolles Haus oder sowas, weil mich das einfach nicht interessiert. Und ich weiß es beim Carsten genauso. Und das hat viele Diskussionen, die bei manchen Startups wirklich sehr brenzlig verlaufen, einfach gemacht. Also als es um die Entscheidung ging, wer bekommt wie viel Prozent. Das hat bei uns ungefähr 5 Minuten gedauert. Und dann war das klar. Und jeder war zufrieden damit. Oder die Entscheidung, dass wir aus dem Unternehmen niemals Gewinne rausnehmen. Das war genauso eine Entscheidung, wo wir gesagt haben, wenn wir das so kommunizieren können und wenn wir das so offenlegen können, dann bringt das so ein großes Maß an Transparenz, weil dann ganz viele Sachen, ganz viel Kritik irgendwann irrelevant wird. Ne? Also wenn man sagt, ja, Thema Nachhaltigkeit, die wollen sich ja nur die Taschen damit voll machen. Dadurch können wir diesen ganzen Wind, der da aufkommt, ganz schnell den Wind aus den Segeln nehmen. Und das war auch eine Entscheidung, die wir sehr schnell treffen konnten. Und ich glaube, das hat uns sehr geholfen in dieser Gründerzeit. oder in dieser ersten Gründungsphase von Shift. Und dieser E-Motor-Effekt, das war dann, um auf deine Frage wieder zurückzukommen, der trat ein, als die ersten Medien über uns berichtet haben. Das war 2017 dann. Das ist auch wieder ein ganz enormer Zeitsprung. Zu der Zeit haben wir dann beschlossen, unsere eigene Fertigung zu bauen, also nicht mehr mit dem Partner zusammenzuarbeiten. Und das nicht, weil wir unglaublich unzufrieden gewesen wären. Wir haben schon gemerkt, es gibt da unterschiedliche Vorstellungen, was die Qualität von Produkten angeht. So, das ist aber, glaube ich, ein kulturelles Problem zwischen China und Deutschland. So, das hätte man mit allen anderen Partnern wahrscheinlich auch in China. Wir haben aber gemerkt, für uns fühlt sich das irgendwie nicht ganz rund an, dass wir irgendwo Fremdes fertigen lassen und die Mitarbeitenden nicht kennen. Wir kennen deren Schicksal nicht, wir wissen nicht, was die gerade brauchen. Und eigentlich ist das unser Anspruch, so diese Nähe wieder zu den produzierenden Menschen aufzubauen. Weil das ist ja eigentlich das Problem, ne? Dass wir in der Lieferkette, wir haben komplett den Bezug verloren vom Produkt bis hin zu den Menschen, die an den Ressourcen arbeiten, die dafür notwendig sind. Und haben gesagt, wir können dann auch vieles einfach transparenter machen. Wir können da einfach Journalisten hinschicken, die dürfen sich das angucken, die dürfen jeder Ecke wühlen, die dürfen die Bücher sich angucken, wenn die das interessiert. Und wir haben ja nichts zu verstecken.
Mit den Leuten sprechen.
Und ja, mit jedem Mitarbeiter sprechen. Wir hatten jetzt ein Team für Stiftung Warentest. Die machen jetzt erstmalig auch so CSR-Geschichten. Und die haben gesagt, wir hatten das noch nie, dass wir mit jedem Mitarbeiter sprechen durften. Mhm. Das wurden immer so Ausgewählte, wurden vor die Kamera geschickt und die wurden dann instruiert, was sie sagen dürfen. Und wir haben gesagt, hier, das sind unsere Mitarbeiter. Redet doch einfach mit denen, sucht dir einen aus, genau. Und dann tatsächlich lief es dann darauf hinaus, dass alle so um den Jackie drumherum saßen, der da an der den Laptop mit der Kamera hatte und dann irgendwie alle erzählt haben und so. Mhm. Das war total nett. Und da haben wir gesagt, so wollen wir es haben. Und das war dieses Jahr, in dem wir die eigene Fertigung aufgebaut haben, in dem die Geräte, unsere ersten Geräte voll modular wurden.
Mhm. Ihr seid jetzt in Hangzhou, habt da eure Manufaktur, in denen ihr dann ja auch über Mindestlohn, hier dem deutschen Mindestlohn dann auch bezahlt, glaube ich, dreifach so viel hoch wie so der normale Durchschnitts.
Knapp dreifach, zweieinhalbfach.
Ja. Genau, Lohn in der Branche dann. Wie habt ihr die Manufaktur aufgebaut? War das eine einfache Geschichte oder hatte der auch wahrscheinlich Jackie viel dann für euch geregelt und organisiert?
Ja, also Carsten war viel vor Ort. Wir haben mit Taos gemeinsam überlegt, wo ist ein guter Standort. Mhm. Weil in China oft diese Problematik herrscht der Wanderarbeiter. Das heißt, also nehmen wir mal Shenzhen, also diese klassische Produktionsstadt, wo alle großen Fertigungsanlagen eigentlich in China auch stehen, für alle großen Smartphone-Hersteller. Die haben gesagt, dass die Problematik dort ist, Menschen kommen aus ganz anderen Bereichen von China, die sind losgelöst von ihrem sozialen Kontext, leben dann da in so Baracken, so Produktionsbaracken. Die Produktionsunternehmen haben teilweise 1 Million Mitarbeiter, also es sind Städte quasi, in denen produziert wird. Das heißt, stell dir das vor, du bist von deinem sozialen Umfeld weg, hast aber so ein bisschen den Erwartungsdruck deiner Familie, hey, du finanzierst uns jetzt, du machst jetzt das gute Geld. Mhm. Und du kommst dahin, kennst niemanden, lebst in einer Baracke, wo du im besten Fall eine eigene Matratze hast und ein eigenes Bett, arbeitest dann in einem Dreischichtsystem. Das heißt, du kannst auch nicht wirklich neue Beziehungen aufbauen. Und der Mensch ist ein Beziehungswesen. Und dann, was passiert ist, die Leute werden depressiv, die stürzen sich aus den Fenstern. Und die Lösung der Unternehmen war, dann Netze unter die Fenster zu hängen, statt irgendwie zu überlegen, was können wir denn ändern? Oder wo ist denn dieser Kern der Problematik?
Also eher Symptombekämpfung.
Ja, genau. Und dann haben wir überlegt, oder mit Taos gemeinsam überlegt, was wäre ein guter Standort, wo haben wir auf der einen Seite Menschen, die auch schon ganz gut ausgebildet sind in dem Bereich, die aber dort auch leben. Und dann kamen wir so auf Hangzhou. Das passte dann auch damit zusammen, dass der Jackie eben auch aus Hangzhou kommt und dort schon seine Familie hat. Und haben dann auch in Hangzhou geschaut, wo ist irgendwie ein ganz guter Standort, der gut erreichbar ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der aber auch so vom Drumherum ein gutes Setting gibt, dass man drumherum soziales Leben hat, dass man mal gemeinsam essen gehen kann mit den Kolleginnen und Kollegen, dass man irgendwie Sportmöglichkeiten um die Ecke hat, dass nicht so krasse Industriegebäude sind und so. Und haben dann da in so einem Bürogebäude eine Etage angemietet, wo wir jetzt unsere Fertigung aufgebaut haben. Die ist eingetragen auf den Jacky. Das heißt, wir haben mit Shift jetzt keine Anteile an dem, weil das ist super kompliziert in China umzusetzen und wir mögen gerne nicht so viel Overhead. Also wir wollen ungern unsere Zeit versenken in so Bürokratie. Und haben gesagt, was soll's, wir vertrauen dem Jacky, er vertraut uns. Wir haben das jetzt schon 15 Jahre erprobt. Was soll's Besseres geben als ein vertrauensvolles Verhältnis? So kam das, also diese Standortwahl. Und Hangzhou ist auch so die, es war aber dann, kam uns dann später erst so auf, dass Hangzhou in China die Stadt ist mit der höchsten Lebenszufriedenheit, hat eine total schöne Natur drumherum, also ist zwar auch eine Großstadt, ich glaube 9 Millionen Einwohner mittlerweile. Jackie sagte immer, es ist nicht so eine große Stadt, hat nur 9 Millionen Einwohner. Und aber drumherum auch viel Landschaft und viel Erholungsmöglichkeiten. Und ist auch die Stadt mit dem höchsten Mindesteinkommen in China. Da haben wir gedacht, das ist doch ein total schöner Standort, um da so eine Produktion aufzubauen, wo Menschen sind, die zufrieden sind, die dort leben wollen, die ihre Familie da haben, die ihre Freunde da haben und noch eigentlich nur noch einen guten Job brauchen.
Ja, super spannend. Also ein echt, glaube ich, extremer Impact, der einfach da vor Ort geschaffen wird. Dadurch, dass einfach Zeit mit der Familie und oder auch für Hobbys und so weiter dann wieder für die Menschen vor Ort zur Verfügung steht. Weil das ist, glaube ich, vorher oder in anderen bei anderen Arbeitgebern dann da vor Ort überhaupt nicht der Fall. So wie du es vorher auch schon ein bisschen erzählt hast aus Shenzhen.
Ja, ich kann auch ein Beispiel mal nennen. Ja. Wir haben unser Ingenieur in China, den kannten wir schon von anderen Partnern, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und bei uns hatte der immer den Codenamen der Professor.
Okay.
Weil das Coole war, wenn der in Meetings war, der hat immer Lösungen gefunden. Okay. Das war halt irgendwie so ein Fuchs, weißt du, der kannte sich einfach super gut aus und der wusste immer, also wenn man irgendwie ein Problem hatte, ein technisches Problem hatte und das irgendwie lösen wollte, der hatte immer die guten Ideen, die dann letzten Endes zu einer Lösung geführt haben.
Okay. Da muss ich gerade an Haus des Geldes denken von Netflix. Ich weiß nicht, ob du die Serie geguckt hast, aber da gibt es auch so einen Professor, der auch immer für alles die Lösung hat und eigentlich schon 2 Schritte voraus ist. Ja.
Ja, genau. So ein bisschen in die Richtung kann man sich den vorstellen. Wir haben den kennengelernt, dann auch immer mal Zeit mit dem verbracht, weil wir uns auch ganz gut verstanden haben mit dem. Und dann hat er erzählt, dass er seinen 2 Jahre alten Sohn erst einmal gesehen hat, weil er immer in Shenzhen arbeiten musste und nie nach Hause durfte. Und dann hatte er schon Urlaub genommen, aber dann gab es doch ein Projekt, weshalb er nicht nach Hause durfte und dann arbeiten musste. Er hat dann irgendwann nach diesen 2 Jahren gesagt, mir reicht es jetzt, ich kündige. Und wir haben das gehört und haben gesagt, hey, wenn du kündigst, willst du bei uns anfangen? Du kannst immer im Homeoffice arbeiten, du kannst immer bei deiner Familie sein und von deinem Gehalt verändert sich nichts. Du kannst das weiter die Familie gut finanzieren. Und es kann sein, dass du ab und zu dann mal zu uns kommen musst in die Fertigung, wenn wir irgendwas umsetzen wollen oder wir dann auch vor Ort sind, so dass wir dann einfach ein bisschen praktischer miteinander dort arbeiten können. Das hat eben dieses Leben der Familie komplett verändert, ne? Dass das Kind auf einmal eine Beziehung zu seinem Vater aufbauen konnte, den es halt im Leben erst einmal gesehen hat. Das war halt schon was ganz Besonderes. Und
und was dann euch sicherlich auch einfach tagtäglich motiviert, dass das ihr macht, Menschen sozusagen eine Lebensgrundlage gibt, wo sie aber auch ein glückliches Leben dann führen können und Familien wieder vereint werden. Du hast jetzt gerade vor allem am Anfang schon mal gesagt, so der Elektrobooster, der kam dann so dadurch, als die ersten Medien so über euch berichtet haben. Ich habe jetzt gesehen bei euch, ihr habt von dem Budget, was ihr so für die Produktion und so weiter auch braucht und für die Arbeit und Strategieentwicklung. Gibt es aber nur ein ganz kleines Budget, was noch nicht mal aufgeführt wird auf der Webseite von 0,1% für so Werbung. Und da wollte ich auch mal fragen, was ist da die Motivation dafür? Denn wenn man ein Produkt hat, dann will man ja eigentlich, dass das auch möglichst viele Menschen mitkriegen, dass es dieses tolle Produkt gibt und da möglichst viel auf Instagram oder wo auch immer unterwegs sein. Ja. Und genau, von dann eventuell anderen Medien noch aufgenommen werden und dann berichtet werden. Also wieso habt ihr euch dafür entschieden, da nur so ein ganz kleines Werbebudget letztendlich zu haben? Und wie wurdet ihr dann aber tatsächlich auch gefunden von den anderen Häusern, die dann halt über euch berichten und sozusagen Werbung für euch machen.
Ja, also es ist so, dass der Carsten und ich, wir kommen ja beide so aus dem Medienbereich. Mhm. Und wir haben ja auch in Agenturen gearbeitet und haben auch viel unserer Kreativität investiert, um Produkte bekannt zu machen. Und wir haben irgendwann gesagt, wir sind da einfach ganz schön müde. Weil diese ganzen Versprechen, die man dann anfängt zu formulieren, doch gar nicht halten kann. Also ich kann doch nicht sagen, ich bin glücklicher, weil ich ein anderes Smartphone besitze oder benutze. Das Versprechen können wir nie halten. Aber das ist ja oft das, was Unternehmen suggerieren. Die sagen, hey, wenn du das hast, ne, wenn du das Deo benutzt, dann stehen alle Frauen auf dich. Oder wenn du irgendwie das oder jenes Produkt hast, dann kannst du auf einmal total gut kochen oder was auch immer. Ne? Dann bist du auf einmal ein Pro in dem Bereich. Das sind ja Versprechen, die nicht gehalten werden können. Wir haben gesagt, wir wollen ja mit unserem Unternehmen so viel Gutes tun, wie wir können und auf dem Weg dahin so wenig Schaden anrichten wie möglich. Das ist unser Mission Statement. Das nehmen wir sehr ernst. Das ist die Grundlage jeder Entscheidung, die wir treffen. Und wir haben gesagt, wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir eigentlich eingestehen, dass der Werbeindustrie eigentlich im Moment ganz gut geht. So, da können wir nicht so viel Gutes tun. So, die sind erstmal versorgt. Aber worin wir investieren müssten, ist in Beziehung. Lass uns doch versuchen, ob wir nicht über Werbung wachsen können, sondern indem wir in Beziehung zu Menschen investieren. Und wir haben gemerkt, dass es total viel stattfindet, dass Menschen, die Shift-Phones besitzen, ihrem Freundes- und Bekanntenkreis davon erzählen, weil, wie du eingangs ja schon erwähnt hast, ein Smartphone hat jeder. Es ist aber auch ein Produkt, mit dem verbindet jeder irgendwas. Also wenn wir auf Messen sind und ein Shift-Phone vorstellen, dann erzählen mir die Leute oft die Geschichte von ihrem Smartphone, warum sie jetzt genau dieses Modell besitzen und oder ob sie das, woher sie das haben, ob von ihren Enkeln geschenkt oder von der besten Freundin oder dem besten Freund oder was auch immer so. Das Gerät hat irgendwie eine Geschichte und das ist so eine Verbindung auch zu unseren Freunden. Und ich glaube, deshalb hat das einen hohen Stellenwert. Und deshalb erzählen unsere Kunden ganz viel davon, so dass sie so ein Gerät haben und was die Geschichte dahinter ist. Das ist tatsächlich momentan der Grund, warum Shift Phone die Firma wächst.
Also Mund-zu-Mund-Propaganda quasi eigentlich, weil Leute mit dem Produkt einfach zufrieden sind und dann auch gerne darüber erzählen und berichten.
Ja, und dann haben wir gesagt, dann lass uns auch das irgendwie optimieren. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir wollen auch gerne in Beziehungen zu Journalistinnen und Journalisten investieren. Das finden wir total gut, wenn die über unsere Produkte berichten können, weil das ist doch viel neutraler. Die schreiben keine Werbetexte und denen diktieren wir nicht, was sie zu sagen haben, sondern das sind sehr oft Menschen, oder bisher habe ich noch keinen anderen Journalisten kennengelernt, Menschen, die ihre Meinung haben und die dann von ihrer Meinung, aus ihrer Perspektive beginnen zu erzählen. Und gesagt, das finden wir eigentlich den viel schöneren Ansatz, als wenn wir so Kampagnen machen, wo dann irgendwie den Menschen irgendwie suggeriert wird, hey, wenn ihr jetzt unser Produkt habt, dann geht's euch besser. Weil das können wir nicht halten. Das ist letzten Endes der Grund dafür, warum das Budget für Werbung so gering ist. Natürlich sind wir auf Instagram unterwegs, wir bauen das jetzt auch so ein bisschen aus, aber wir haben noch nie einen Cent in irgendeine Kampagne investiert oder in irgendwelche AdWords oder irgendwas, was da auch immer so für Möglichkeiten gibt. Ja. Und das fühlt sich für uns total schön an, finde ich. So, das fühlt sich gut an, manchmal so konsequent zu sein und zu sagen, hey, das machen wir jetzt so und das ziehen wir auch durch. Es hat natürlich auch Nachteile und dem sind wir uns ja auch bewusst. Und der Nachteil ist, würden wir Werbung machen, würden wir schneller wachsen. Dann hätten wir auch mehr Impact. Ja. Dann könnten wir mehr Gutes tun mit dem Unternehmen. Das ist der Nachteil. Aber ich glaube, dass wenn man so argumentiert, ist es ein bisschen kurz gedacht. Weil ein Unternehmen gar nicht immer wachsen muss. Ich glaube, es ist gut, wenn ein Unternehmen gesund wächst. Und das heißt auch manchmal, dass es Ruhephasen gibt, nicht nur Wachstumsphasen. Das ist für die Mitarbeitenden total wichtig. Dass wir kein Unternehmen sind, was auf Wachstum getrimmt ist, sondern ein Unternehmen, was Lust hat, gesund zu wachsen. Und da gucke ich mir gerne, ich bin ja gerne im Wald mit Mountainbike, aber auch zu Fuß. Das ist so ein Ort, wo ich einfach merke, da kann ich total auftanken. Und wenn ich mir die, dieses Ökosystem angucken. Da gibt es große Bäume und kleine Bäume, aber alles funktioniert zusammen. Alles ist, wird so eine Einheit und alles ist wichtig. Gibt es auch ein total spannendes Buch von einem Forstarbeiter, jetzt überlege ich, wie der heißt. Peter.
Wohlleben.
Irgendwas. Wohlleben, genau, richtig. Total schön. Total schöne Doku, die es gibt. Ein total schönes Buch, was er geschrieben hat. Wo er das so gut beschreibt, finde ich. Und ich finde, so müssen Unternehmen funktionieren. Das ist so eine, dass sich Dinge einpendeln, dass Kommunikation untereinander stattfindet. Und dass eben nichts überproduziert wird, sondern dass es eben immer nach Bedarf funktioniert. Und das wäre so unser Wunsch.
Ja, ich meine, es hat ja auch bisher funktioniert, weil ihr seid ja immer noch am Start, ne? Also wie viele Schiffe uns habt ihr mittlerweile an den Mann und an die Frau gebracht?
Wir sind jetzt irgendwo zwischen 65.000 und 70.000 Schiff-Tons, die wir verkauft haben seit unserer Gründung, Ende 2014. Und sind da auch sehr zufrieden mit den Zahlen. Ja. Also natürlich kann man sagen, es ist jetzt im Vergleich zu den großen Markenherstellern, ist es natürlich verschwindend geringer Marktanteil. Ich glaube, wir würden auf den Marktanteil als Tortendiagramm gar nicht auftauchen, weil unser Marktanteil so gering ist.
Ja klar, 80 Millionen Menschen in Deutschland, die ja, weiß nicht, wenn man die Kinder da rausnimmt, dann sind es vielleicht 60 bis 65 Millionen Menschen, die jeder hat ja heutzutage ein Smartphone oder viele Menschen. Klar, ist das in dem Vergleich ein kleiner Teil nur, aber wenn man dann nochmal auch hört, ihr macht gar keine Werbung und so weiter, ist es ja, spricht sich das ja trotzdem auch gut genug rum, dass, dass genug Leute sagen, hey, ich switche zum Shift-Phone, ich mache den Shift. Eine ähnliche Richtung, wahrscheinlich die gleichen Argumente, ist auch wahrscheinlich der Grund dafür, warum ihr keine Investoren irgendwie mit an Bord nehmt. Da hast du am Anfang auch schon mal gesagt, Carsten hat auch schon schlechte Erfahrungen damit gemacht, mit dem Modell. Ihr finanziert das ja hauptsächlich zum Beispiel über Startnext, also über eine Vorfinanzierung, über die Crowd, was ja für viele Startups letztendlich auch so der Starter dann auch ist für eine Idee, wenn noch nicht so viel Kapital zur Verfügung steht, um da dann Produkte schon mal irgendwie in Auftrag zu geben und so weiter und so fort. Bei mir, als ich mein Schiff vorbestellt habe, habe ich auch gesehen, dass es halt über diese Vorbestellungen geht, dass man sich entscheiden kann, auch eine längere Wartezeit zu haben und ihr dadurch dann sozusagen dann genügend Kapital habt, um das dann die Entwicklung weiter voranzutreiben.
Ja.
Da dann auch wieder die Sache mit Investoren, könnte man natürlich wieder viel stärker skalieren und dann könnte man dadurch auch natürlich einen größeren Impact machen. Also wie balanciert ihr so diesen Zwiespalt zwischen, wir wollen möglichst viel Gutes tun, möglichst großen Impact haben, aber gleichzeitig halt noch bei unseren Werten bleiben?
Ja, also es ist so, dass wir uns da gerade zu Beginn viele Fragen gestellt haben. Wie wollen wir unser Unternehmen ausrichten? Und Carsten hatte die Erfahrung gemacht, dass und ich will da nicht alle Investoren über einen Kamm scheren, das wäre ungerecht und das ist auch nicht richtig. Aber die Erfahrung, die Carsten gemacht haben, war, dass man mit vielen gut Freund sein kann, aber in dem Moment, wenn es hart auf hart kommt und wenn es wirklich um Anteile und um Geld geht, dann werden die Ellbogen ausgefahren und dann gibt es keinen Freund mehr. Dann wird halt nur noch, dann wird scharf geschossen, sozusagen. Es war bei ihm total schwierig, dieses Unternehmen dann überhaupt noch zu steuern, weil so viel ungewiss war und so viel im Hintergrund, so viel Aufregung da war, was die Finanzierung anging und so weiter. Und dann auch so viel Macht ausgespielt wurde, dass gar nicht mehr freie Entscheidungen tatsächlich getroffen werden konnten, sondern dass dann ganz viel auf Wenns und Abers beruhte und so. Und wir haben gesagt, diesen Stress, den würden wir gerne vermeiden, weil das war für den Carsten eine sehr schwierige Lebensphase. Mhm. Ich weiß, ich habe sehr viel mitgebibbert zu dem Zeitpunkt und so, wie gesagt, das wollen wir einfach gar nicht. Da würden wir einfach gerne von außen vor sein. Und ich kann das verstehen, dass Leute eine richtig gute Idee haben und die sagen, hey, ich nehme Investoren mit dazu, ich skaliere und dann habe ich irgendwann Exit und gehe raus und habe dann das Ding verkauft und quasi meine Idee so weitergegeben. Das kann ich verstehen, aber wir haben gemerkt, das ist nicht unser Weg. So, was wir Lust haben, ist ein Unternehmen zu gründen, das gar nicht uns gehört, sondern das eigentlich jedem gehört. Und wir wollen mit Shift eben dieses Mission Statement, was wir haben, das wollen wir total konsequent und ernsthaft leben können. Das kann man nicht, wenn man einen Investor drin hat, der sagt, er möchte halt sein Profit daraus ziehen. Widerspricht sich so ein bisschen. Und dann waren wir total glücklich, dass wir diese ersten Schritte ohne Investoren gehen konnten und haben dann zwischendrin auch uns immer wieder die Frage gestellt, müssen wir da noch justieren? Brauchen wir jetzt einen Investor? Das wäre ja total cool. Wir hatten auf einen Schwung mal richtig Kohle. Mhm. Und dann haben wir aber gesagt, nee, das fühlt sich so gut an, mit den Menschen gemeinsam dieses Projekt aufzubauen. Weil da soll es ja letzten Endes hingehören. Also das Shift soll nicht uns gehören, sondern Shift soll allen gehören. Mhm. Und Shift soll eben dieses so viel Gutes zu tun, wie wir können, das sollen die Menschen spüren, das soll da ankommen. Bei uns in der Region und darüber hinaus und bei unseren Mitarbeitenden und so. Da haben wir gemerkt, das kann man bestimmt irgendwie mit ganz speziellen Investoren umsetzen. Das geht bestimmt. Aber da wollen wir gar nicht so viel Zeit und Kraft rein investieren, das irgendwie auszuprobieren. Sondern wir haben gemerkt, für uns funktioniert dieser Weg, das gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden zu machen, total gut. Und das wollen wir auch gerne weiter so leben. Weil wir auch merken, dass diese Wertschätzung am Produkt, aber auch das, ich mag das Wort Kundenbindung überhaupt nicht, weil wir wollen gar keinen binden. Man kann ja bei uns das Gerät auch jederzeit zurückgeben. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, dieses Gerät nervt mich, ich will das nicht mehr haben, dann darfst du uns das zurückgeben. Ja. Und wir kaufen das zurück. Ja. Wir wollen keine Kunden binden, aber wir wollen gerne eine Beziehung zu den Kunden haben. Und Beziehung beruht halt auf, man gibt, man nimmt und irgendwie man interagiert miteinander, man kommuniziert und manchmal knallt es auch, aber man findet gemeinsam Lösungen.
Und letztendlich auch Vertrauen, wo ihr ja auch mit Transparenz und so weiter auch sehr weit vorne seid, auch was Lieferketten angeht.
Ja,
auch ein
bestimmt.
Thema, was jetzt ja auch wieder stärker ins Rampenlicht kommt, mit Lieferkettengesetz und so weiter und so fort. Ich habe gesehen, bei euch in eurem Bericht habt ihr auch eure Lieferkette so aufgezeigt. Und das ist jetzt noch nicht mal die komplette Lieferkette bis zum Ende, weil es halt super schwierig ist, das bis ganz zum Ende auch nachzuvollziehen. Und es war super komplex, wo ich mich dann gefragt habe, wie seid ihr da rangegangen, da dieses Wirrwarr zu entwirren und da wirklich ans Ende einer jeden Kette sozusagen zu kommen und da dann auch sicherzustellen, dass ihr da die bestmögliche Lösung findet, wo die Menschen faire Arbeitsbedingungen haben und dass keine Konflikt und ja irgendwie diese seltenen Erden, die ja auch essentiell sind für Smartphones, da kann man leider manche Sachen gar nicht ersetzen mit anderen Materialien, dass das nicht irgendwie aus Konfliktbienen kommt. Und stelle ich mir einen sehr komplexen, sehr hohen Berg vor, auf den man dann da hochradeln muss. Wie seid ihr da rangegangen?
Ist auch so tatsächlich.
Oder wie geht ihr da auch immer noch mit vor?
Immer noch, genau. Also wir sind da immer noch auf dem Weg. Also ich würde nie sagen, dass wir das jetzt, also dass unsere Shift-Phones komplett fair sind. Ich mag das Wort fair sowieso nicht, weil das mittlerweile in so vielen Bereichen benutzt wird, wo es so, ja, genau, in allen möglichen Bereichen.
So wie Bio.
Hört man das immer wieder. Ja. Aber letzten Endes haben wir, also als wir das Shift gestartet haben und dann auch mit dem neuen Partner gestartet sind und auch so gemerkt haben, ja, wir können da ganz andere Bedingungen schaffen für die Mitarbeitenden in den Produktionen und so. Das war so für uns erstmal so ein Riesenerfolg und wir haben das auch kommuniziert und gesagt, hey, wir sind ja total fair. Und dann kamen aber Leute, die gesagt haben, wie? Das stimmt doch gar nicht. Ihr habt ja gar keine transparente Lieferkette und ihr könnt das ja gar nicht sagen, dass es wirklich für alle Bereiche in der Lieferkette fair ist. Und dann haben wir gesagt, ja, das stimmt. Da müssen wir lernen, demütig zu sein und da auch diese gesamte Lieferkette betrachten und ernst nehmen. Das war jetzt so ein Lernfeld für uns, wo wir so ein bisschen ins kalte Wasser gestupst wurden, weil wir jetzt nicht wir sind keine ausgebildeten Nachhaltigkeitsmanager oder Supply Chain Manager oder was auch immer, sondern wir sind halt Künstler. Mhm. Wir sind Mediengestalter oder Kommunikationsdesigner. So, das ist nicht unser Fachgebiet, aber wir haben uns dann so nach und nach reingearbeitet und haben uns gesagt, wir gehen treu einen Schritt nach dem anderen. Und wir fangen bei unserer Fertigung an und wir machen das so gut und so konsequent wie möglich. Und dann gucken wir, wie können wir parallel dazu weitere Bereiche der Lieferkette erobern. Und während wir so auf dem Weg waren, habe ich irgendwann gesagt, Carsten, wir können doch die Lieferkette, wir können ja nicht nur von der einen Seite kommen, wir können doch auch von der anderen Seite kommen. Mhm. Und haben dann gedacht, das ist wie so eine Umarmung der Lieferkette. Und haben gedacht, das ist auch ein total schönes Bild eigentlich für das, was uns wichtig ist. Also den Bereich, den eigentlich die meisten Unternehmen so weit weg wie möglich schieben wollen und von dem sie eigentlich gar nichts wissen wollen, was da so passiert. Den Bereich wollen wir umarmen und sagen, hey, wie können wir da wieder Wertschätzung reinbringen? Wie kriegen wir das hin? Und die Idee ist, dass wir unter das, was wie wir es jetzt leben, ist, auf der einen Seite, wir machen die Lieferkette transparent und gucken, dass wir möglichst mit Unternehmen zusammenarbeiten, wo keine Ausbeutung stattfindet, sofern wir das aus unserer Perspektive beurteilen können. Mhm. Weil wir können den Unternehmen ja auch immer nur vors Firmenschild gucken oder auch mal natürlich Audits haben oder die Unternehmen besuchen, aber letzten Endes sehen wir immer nur das, was uns gezeigt wird. Können natürlich auch Vertrauen aufbauen mit der Zeit. Wir lernen die Menschen wirklich kennen und so. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir überlegen, wo käme denn unsere Rohstoffe her, wenn alles falsch laufen würde. Carsten hat 2017 dann einen Besuch im Kongo gemacht. Wir hatten die Chance, mit der Hilfsorganisation Mission in Kongo zu reisen, mhm. ein Projekt von der Therese Mema zu besuchen. Therese Mema hat auch den Friedensnobelpreis dafür bekommen. Die hat so einen Auffangort für Menschen geschaffen, die in Minen als Zwangsarbeiter gearbeitet haben im Kongo und hat die medizinisch versorgt, aber auch seelsorgerlich und denen wieder so einen Weg zurück möglichst in den Alltag versucht zu schaffen, so bei der schlimmen Geschichte, die die hatten. Und das war halt super krass für den Carsten, die Menschen dort zu kennenzulernen, deren Geschichte zu hören. Und auch zu hören, wie heftig das ist. Also ein Mann hat erzählt, dass er und seine Frau von dem Markt, wo sie Produkte verkauft haben, gekidnappt wurden. Ihre Produkte mussten sie mitschleppen, weil die wurden dann gleich quasi konfisziert. Die wurden dann in Wälder verschleppt, wo sie dann als Zwangsarbeiter arbeiten mussten. Seine Frau ist auf dem Weg zusammengebrochen, weil sie es nicht mehr tragen konnte und wurde dann erschossen, weil sie nicht mehr weitergehen konnte. Und er hat von Misshandlungen gesprochen, tägliche Misshandlungen und so, also echt so richtig heftige Geschichten, mhm. wo man dann merkt, das ist so weit von unserer Realität entfernt, die wir haben und auch von so diesen Alltagssorgen, ne, die wir manchmal haben. So, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Kaliber. Aber wir müssen da aktiv werden. Wir müssen da irgendwie einen Teil dazu beitragen, was zu verändern. Und unabhängig, ob jetzt ob wir Coltan in unseren Fonds haben oder ob unser Gold aus dem Kongo kommt oder sonst woher. So, wir müssen da was verändern. Und zwar mit einem Vielfachen von dem, was die Rohstoffe kosten würden. Das heißt, wir haben angefangen, unsere Hauptplatinen zu analysieren, weil die Hauptplatine ist mit 95% des ökologischen Fußabdrucks das Bauteil, was den größten Impact hat. Und wo die größten oder die meisten Rohstoffe gebunden sind. Mhm. Und haben die analysiert oder sind immer noch dabei und gucken, welche Rohstoffe stecken da überhaupt in welcher Qualität und Quantität drin. Und wie können wir dann mit diesen Zahlen, die wir daraus haben, bestimmte Bereiche unterstützen. Zum Beispiel den Coltanabbau im Kongo fairer machen, den Kobaltabbau im Kongo fairer machen. Wir sind auch mittlerweile in der Fair Cobalt Alliance, wo wir als Team das gemeinsam voranbringen und schauen, wie kann denn fairer Kobaltabbau im Kongo funktionieren. 70% des weltweiten Kobaltbedarfs kommen aus dem Kongo, mhm. Aber die Realitäten da sehen so aus, dass halt ein Großteil auch aus Kleinstminen kommen, was auch die nachhaltigere Alternative ist zu diesem Großbergbau, weil da halt einfach zu viel Erdmassen unbewegt werden und zu viel Umweltzerstörung stattfindet. Aber der Kleinbergbau, der hatte Problematik von Kinderarbeit, von unsicheren Verhältnissen und auch von Misshandlungen von Mitarbeitenden und natürlich unfairer Bezahlung. Und wo wir da überlegen, wie können wir bestimmte Minengesellschaften fördern, dass eben Sicherheitsstandards eingeführt werden, dass Kinderarbeit vermieden werden kann und auch sichergestellt werden kann, dass das in Zukunft nicht mehr stattfindet. Und so versuchen wir eben so beide Bereiche der Lieferkette so einzunehmen und zu schauen, Dinge zu verändern. Mhm. Und wenn irgendwann wenn alles gut läuft, vielleicht schaffen wir es irgendwann dann zu sagen, wir haben eine volle Transparenz und wir können sicherstellen, dass da keine Ausbeutung stattfindet. Aber das ist so komplex, weil ja auf der Platine sind ja hunderte ICs verbaut. Die ICs kommen von unterschiedlichen Herstellern, die wiederum unterschiedliche Rohstoffe beziehen von unterschiedlichen Händlern. Und das aufzudröseln bis in den letzten Rohstoff rein, das ist einfach sehr, sehr komplex. Und ist auch die Frage, es gestreitet sich gerade auch so die Wissenschaft, muss man den Weg so gehen oder ist es da nicht effizienter, so einen Mengenausgleich zu machen? Das heißt, man gibt eine bestimmte Menge Rohstoff in die Lieferkette rein. Das heißt, also ähnlich wie wir es vom Strommarkt kennen. Mhm. Da können wir auch nicht sicher gehen, ich habe jetzt hier Ökostrom, aber ich kann trotzdem vielleicht Atomstrom kriegen, weil ich zufälligerweise neben einem Atomkraftwerk lebe. Mhm. Zum Glück nicht, aber könnte ja sein. Und dann kriege ich Atomstrom, aber ich weiß, in der Menge, wie ich das verbrauche, wird Ökostrom auch eingespeist ins System. Und in dem Prinzip, dass man das so hinbekommt, das ist quasi so unser nächstes Ziel und ist auch die Variante, die so momentan von Seiten der Wissenschaft als die effizientere und bessere Alternative gesehen wird. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir auch schon so leben mit Closing the Loop gemeinsam. Das ist ein Unternehmen aus den Niederlanden, die kaufen alte Handys auf in Ghana. Dort schaffen sie Jobs, wo auch sichergestellt wird, dass keine Kinderarbeit stattfindet, weil oft sind die Schrottsammlerinnen ja auch Kinder. Und das sind definitiv Erwachsene und das ist sichergestellt und die werden auch fair bezahlt und also kriegen existenzsichernde Löhne. Und die Smartphones, die dort gesammelt werden, die kommen dann per Schiff nach Europa und werden hier dann fachgerecht recycelt. Mhm. Weil sonst würden sie da angesteckt und dann die Metalle, die man halt irgendwie so raussammeln kann, die werden dann rausgesammelt. Und das ist natürlich eine enorme Umweltbeschädigung. Und dann das Material, was daraus gewonnen wird, das ist Gold, Kupfer, Silber und Palladium, das kompensieren wir mit den Verbräuchen, die wir aktuell haben.
Sehr, sehr komplexe Angelegenheit und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum viele der großen Unternehmen, die ja noch einen viel größeren Impact und auch Einfluss letztendlich haben mit ihren Lieferketten, vielleicht noch nicht so aktiv sind. Ich weiß nicht, was da so die Gründe sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach, je größer man ist, umso schwieriger natürlich, umso größer und komplexer und verwirrter sind da diese ganzen Lieferketten. Und am besten fängt man direkt von Anfang an damit, seine Lieferketten auch gut zu gestalten. Ja, und genau. Super, dass ihr da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr aktiv seid. Und wir könnten jetzt noch über ganz viele andere Sachen sprechen. Wir können, glaube ich, über das ganze Thema noch einen ganzen eigenen Podcast machen, über das Lieferkettengesetz und sind jetzt auch noch gar nicht so auf viele andere tolle Features, sag ich mal, vom Shiftphone auch gekommen. Also für mich persönlich, Kaufentscheidung damals war zum Beispiel einfach diese Modularität, dass ich einfach mal hinten auch, so wie es früher auch mal war, hinten den Deckel abmachen kann und einfach den Akku austauschen kann und einen neuen reinpacken kann und nicht, wie es bei meinem Vorgängerphone war, dass kurz nach 2 Jahren, nachdem die Garantie weg ist, irgendeine Platine durchbrennt und dann kriege ich gesagt, okay, die Reparatur ist jetzt eigentlich teurer als ein neues Handy, kauf dir doch einfach ein neues Handy. Das war so für mich so das Schlüsselerlebnis, wo ich dann gesagt habe, okay, da muss ich jetzt irgendwie was anderes und von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr da eine Alternative auch geschaffen habt und an den Markt gebracht habt und da auch immer noch weiter dran arbeitet, damit, wir haben am Anfang über unser erstes Handy gesprochen und ihr arbeitet ja letztendlich daran, dass das jetzt hier letztendlich so mein letztes Handy auch ist und auch bleibt, dadurch, dass man das immer wieder updaten kann mit einer neuen Kamera, wenn man irgendwann mal meint, dass man doch noch eine bessere Kamera braucht, eine höhere Auflösung und Akkus immer tauschen kann und letztendlich Handys ja schon an diesen Punkt gekommen sind, wo die Verbesserung, es ist jetzt ja schon ein Supercomputer eigentlich, den man in der Tasche hat und die krassen Veränderungen kommen jetzt eigentlich gar nicht mehr, sodass man eigentlich mit so einem Handy relativ lange was von hat, wenn man das nicht dauernd irgendwie mal kurz reparieren müsste und durch diese Modularität ist einfach für mich selber die Möglichkeit gegeben, dass ich da auch teilweise sehr selber mit Videotutorials, die ihr auch habt, ganz einfach das kaputte Teil austauschen kann oder auch den Akku einfach austauschen kann. Also von daher, vielen Dank, dass ihr da, dass diese Idee, die sich schon lange entwickelt hat, 1992 haben wir gehört, ging es schon langsam los mit Carsten und seinen ersten Ideen, dass ihr euch dann aber 2014 zusammengetan habt und gesagt habt, ihr gründet da jetzt Shift von und probiert das mal und guckt mal, wie das ankommt. Und glücklicherweise kommt es gut an.
Ja, da sind wir auch sehr dankbar für, tatsächlich. Und das ist auch was total Besonderes, so ein Unternehmen starten zu dürfen, wo wir so erleben dürfen, also Shift ist nicht nur der Name, sondern das ist auch Programm. So, wir dürfen Dinge verändern und wir dürfen quasi so am eigenen Unternehmensleib erfahren, was so eine positive Transformation so ausmachen kann. Und das sehen wir an den Mitarbeitenden. Uns gibt es jetzt ja noch nicht ewig. Wir sind jetzt im siebten Unternehmensjahr. Aber wir haben erst zwei Mitarbeiter, die gekündigt haben bei uns. Der eine wollte eine Ausbildung machen und der andere ist in Rente gegangen. Und beide sind mit schwerem Herzen von Shift gegangen, wo wir gemerkt haben, dass es so wie so auch die Mitarbeiterzufriedenheit ist halt enorm hoch. Bei allen Herausforderungen, die wir natürlich auch haben, ne? Ist jetzt nicht so, dass bei uns alles heile Welt ist, sondern natürlich, wenn 40 Mitarbeitende zusammenarbeiten, dann gibt es natürlich auch Herausforderungen und wir haben natürlich auch Stressphasen und so, aber so im Großen und Ganzen sind wir da total dankbar, dass wir das so mittendrin stecken dürfen in dieser in diesem Unternehmertum. Das ist einfach für uns auch ein Riesengeschenk. Und dann zu erfahren oder zu hören, dass Kunden damit zufrieden sind, dass es irgendwie gut ist, dass sie das Konzept gut finden, dass sie hinter uns stehen, das ist irgendwie eine ganz, ganz schöne Bestätigung.
Ja. Ich freue mich, weiter zu verfolgen, wie es weitergeht, was ihr vielleicht auch noch für weitere Produkte, weil da sind ja einige noch in der Planung auch, dann noch an den Markt bringen werdet. Abschließend und vielleicht nochmal ganz, ganz kurz, was war bisher die beste Entscheidung deines Lebens? Muss jetzt auch gar nicht mit Shift zusammenhängen, kann auch die Anschaffung eines E-Bikes sein. Was war für dich so, wenn du mal zurückblickst, bisher die beste Entscheidung, die du getroffen hast?
Die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, war, meine Frau zu heiraten. Weil ich glaube, dass die Menschen, mit denen ich so enge Beziehungen lebe, so das kann total viel Gutes bewirken. Aber wenn so eine Beziehung auch in die Brüche geht, das kann so viel kaputt machen und so viel aufwühlen, so dass man gar nicht mehr die Kraft hat, irgendwas anderes zu machen. Und das ist für mich total schön, weil ich ganz, ganz viel Kraft aus der Beziehung ziehen darf. Und das geht uns beiden so. Es ist jetzt nicht so, dass ich dauernd nehme und so meine Frau leer ziehe, sondern dass wir uns gegenseitig so Kraft schenken können, inspirieren können. Und das war, glaube ich, so die beste Entscheidung, würde ich sagen. Ja.
Ja, ist eine schöne Antwort. Samuel, vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke in die Reise mit Shift Phone und was ihr da bereits auf die Beine gestellt habt und auch noch weiter vorantreibt.
Sehr gerne. Vielen Dank dir, Tillmann, fürs Zuhören und fürs Weiterverbreiten.
Das war's für diese Woche mit dem Podcast mit Samuel Waldeck von Shift Phones. Ich fand es schon beim Interview sehr angenehm, Samuel zuzuhören. Hat mich irgendwie so in so einen Bann gezogen, sehr angenehme, ruhige Art und Weise Geschichten zu erzählen. Und ja, mich hat es auch nochmal jetzt beim erneuten Zuhören hier beim Schneiden echt beeindruckt, wie sehr sie bei Shift für uns ihre Mission leben. Es ist jetzt nicht nur alles heiße Luft, wir versuchen echt überall und an jeder Ecke das Unternehmen nachhaltig aufzubauen und vor allem zukunftsfähig zu machen und zu einer bessere Zukunft in dieser Welt beizutragen. Ich bin weiterhin sehr froh, dass ich mich für ein Shift4 entschieden habe. Falls ihr oder jemand, den ihr kennt, gerade auf der Suche sind nach einem Handy, dann gebt ihm vielleicht mal einen kleinen Tipp oder guckt selbst mal bei Shift Phones vorbei. Alles verlinkt in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist und mir in der Zwischenzeit ja, ein bisschen Feedback gibst über Instagram oder LinkedIn oder auch in einer Bewertung vom Apple Podcasts. Das würde mir sehr weiterhelfen, vor allem auch dem Podcast helfen, dass er von weiteren Menschen gehört wird. Falls du jemanden kennst, der hier auch reinhören sollte, dann teile es, wie gesagt, einfach über die Teilen-Funktion bei Spotify, zum Beispiel in deiner Story. Da kannst du auch deine Lieblingsstelle zum Beispiel auswählen und dann direkt diese Stelle teilen. Und ja, oder einfach bei WhatsApp oder wo auch immer. Wenn du es bei Instagram oder LinkedIn machst, dann tagge mich gerne mit @kalteswasserpodcast bei Instagram oder Tillmannvor bei LinkedIn. Und dann gibt es das nächste Mal in den Shownotes einen kleinen Shoutout als Dankeschön. Ja, das war's soweit. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, folge dem Podcast auch, damit du das dann auch nicht verpasst. Bleibt gesund und springt vor allem rein ins kalte Wasser.